Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Sie gilt als eine der bedeutendsten Frauen des Christentums und hat der Erzählung nach unter anderem den heiligen Rock von Jesus Christus nach Trier gebracht. Die Rede ist von Flavia Julia Helena, auch bekannt als die heilige Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin dem Großen. Doch was ist über sie bezeugt? Was ist Legende? Das erzählt uns heute Michael Friedrich, Kunsthistoriker und Gästeführer aus Trier. Hallo.
Hallo. Wir haben ja gerade erwähnt, Sie sind Gästeführer, wie lange schon?
Tatsächlich schon seit knapp 40 Jahren.
40 Jahre lang. Und wie oft haben Sie denn die Geschichte der heiligen Helena, die den Trierern unter anderem den heiligen Rock geschenkt hat, wie oft haben Sie diese Geschichte denn schon Touristen erzählt?
Das müssen wir jetzt ganz knapp überschlagen, wenn ich mir vorstelle, in der Saison, in den Hochzeiten am Anfang während des Studiums, bestimmt 100 Mal im Jahr. Also das geht ja die Tausende.
Also das heißt, eigentlich müssten sehr viele, ich sag mal mindestens deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit oder sogar weltweit wissen, wer eigentlich die heilige Helena ist, die zu uns ja eine besondere Beziehung hat, zu uns hier in Trier.
Eigentlich ja, in den Grundzügen zumindest ja.
Ja. Ich habe mal hier einen Einstieg eines niederländischen Historikers, der hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben über Helena. Es gibt sehr viele Bücher und da schreibt er auf Englisch: Flavia Julia Helena Augusta, Mother of Constantine the Great, Discoverer of a Cross, Foundress of Churches, Saint of a Universal Church, Ideal Christian Empress and even Heroine of a Novel, zu Deutsch. Sie ist also die Mutter von Konstantin, die Entdeckerin des Kreuzes, des Heiligen Kreuzes, Gründerin von Kirchen, Heilige der Weltkirche, die ideale christliche Kaiserin und sogar Heldin eines Romans. Das klingt so ein bisschen nach Game of Thrones, Daenerys Targaryen, sage ich, aber das ist natürlich nicht der Fall. Stimmen diese Attribute? Wer ist denn überhaupt die Helena?
Also meiner Meinung nach ist Game of Thrones gar nicht so weit weg, weil Helena als unbedeutende Frau, über deren Herkunft wir eigentlich überhaupt gar nichts wissen, auf historischer Basis mitten ins Zentrum des römischen Kaiserreiches gekommen ist, indem sie einen Offizier geheiratet hat, der dann Kaiser wird, einen Sohn mit ihm bekommen hat, der dann Kaiser wird, nämlich Konstantin, als dessen Mutter an seiner Seite als Kaiserin Mutter die ranghöchste Frau des Reiches ist und dann hochgeachtet stirbt, in einem riesigen Mausoleum in Rom bestattet wird, reich ausgestattet und dann schon 40, 50 Jahre nach ihrem Tod in so eine heiligenmäßige Vorbildrolle gedrängt wird. Also die war schon mittendrin.
Fangen wir mal damit an, wann genau ist sie denn geboren worden?
Genau da fängt das Problem an. Wie gesagt, wir wissen über ihre Herkunft eigentlich so gut wie gar nichts. Man kann das alles immer nur auf wenige spätere Quellen bezogen zurückrechnen. Wenn man davon ausgeht, wann ihr Sohn Konstantin wohl geboren wurde, dann muss sie so um 250 geboren worden sein.
250 nach Christus.
Nach Christus, ja.
Und sie ist sehr alt geworden.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass sie um 250 geboren wurde, sie stirbt 329 nach Christus, dann war sie circa 79, 80 Jahre alt.
Für das damalige Römische Reich schon ein hohes Alter.
Ja, ein hohes Alter, selbst wenn man bedenkt, dass sie natürlich im kaiserlichen Umfeld als Mutter des Kaisers in besten Verhältnissen gelebt hat. Das war schon eine Leistung, so alt zu werden, ja.
Und sie kommt eigentlich aus einem niedrigen Stand. Wie wird denn da der Konstantin sozusagen gezeugt? Na, jetzt nicht die Details, aber sozusagen. Aber wie kommt denn diese Verbindung zustande?
Auch das kann man nur ganz grob annähern. Wir wissen eigentlich auch gar nichts über ihre direkte Herkunft. Wir wissen grob, wo sie geboren wurde. Auch das kann man nur rückschließen, weil Konstantin später den Ort Trepanon am Marmarameer, das ist so die hintere rechte Ecke von Marmarameer, also in der heutigen Türkei, das liegt 90 Kilometer von Istanbul entfernt, dann hat man eine grobe Einordnung. Diesen antiken Ort Trepanon lässt Konstantin später in Helenopolis, also Stadt der Helena, benennen. Und das ist ein ganz, ganz starker Hinweis, dass sie daher stammte. Sie stirbt, wie gesagt, 329. 395, also knapp 60 Jahre später, sagt der heilige Ambrosius, Bischof von Mailand, in Trier geboren, über sie in einer Predigt, sie sei eine Stabularia gewesen.
Was ist das denn?
Stabularia übersetzt man mit, da steckt das lateinische Wort Stall drin, Und das war eine Bezeichnung in der römischen Antike für so eine, was man in der Postkutschenzeit eine Poststation genannt hat, wo man die Pferde gewechselt hat, wo man übernachtet hat, so ein Inn, also war Innkeeperin auf Englisch. Und das hat man im 19. Jahrhundert sehr, ja, sogar in Richtung Prostitution gedeutet. Neuere Überlegungen gehen eher in die Richtung, dass ihr Vater möglicherweise Stabularius war, und das war ein hohes Ehrenamt im Umfeld der kaiserlichen Verwaltung, also sozusagen der Stallwärter des Kaisers. Dazwischen pendelt das, also wir wissen nichts. Sie war eine junge, wohl gut aussehende Frau, die einem jungen Offizier, Constantius Chlorus, aufgefallen ist, der eine Zeit lang dort im Osten stationiert war.
Konstantin der Bleiche, ne? Oder Constantius,
ja, genau, der Bleiche. Ja, genau, Constantius, ne? Der Bleiche, den man wohl so genannt hat, weil er eine relativ helle Hautfarbe hatte, obwohl er aus der damaligen Provinz Illyrium kam, das ist westlicher Balkan, Serbien, da ist wahrscheinlich Constantius hergekommen.
Jetzt sind Konstantin und Helena ja große Persönlichkeiten in der Weltgeschichte, und der Vater Konstantins, wofür ist der bekannt gewesen?
Naja, den kennt man heute gar nicht so, aber der macht dann große Karriere. Der ist ein erfolgreicher Offizier, wird General, und das ist genau die Zeit, in der der römische Kaiser Diokletian sieht, das Reich ist viel zu groß geworden, um zentral von einem Kaiser von Rom aus regiert zu werden. Und er teilt das Reich in zwei Hälften, Osten und Westen, und in jeder Hälfte setzt er zwei Kaiser ein, einen Oberkaiser, einen Unterkaiser, und Constantius Chlorus wird 293 Unterkaiser des Weströmischen Reiches mit Residenz in Trier. Und etwas später rückt er danach und wird Augustus, er wird Kaiser des Weströmischen Reiches. Also das war einer der vier Kaiser in dieser ersten sogenannten Tetrarchie, der Herrschaft der vier Kaiser. Und dadurch ist er zu Weltberühmtheit gelangt oder Weltstatus, auch wenn man ihn heute kaum noch kennt.
Und nicht zu vergessen, er hat seine Residenz in Trier,
genau,
aufgeschlagen.
Er ist hier hingekommen, weil Trier damals die bedeutendste, mit Abstand bedeutendste Stadt nördlich der Alpen war, auch mit großer militärischer Bedeutung. Und der baut hier eine erste Residenz auf, ungefähr an der Stelle, wo heute, wer sich auskennt, die Basilika, der Basilika-Vorplatz liegen.
Ja, und Helena und Constantius Chlorus haben auch einen gemeinsamen Sohn.
Ja.
Der Konstantin.
Und kommen wir zurück auf die Frage, wie und wo ist er denn entstanden? Es gibt auch hier Hinweise darauf, dass Konstantin nicht in Trepanon geboren wurde, sondern in Naissos, das ist das heutige Nisch in Serbien. Das heißt, man kann sich sehr gut vorstellen, sein Vater Constantius Chlorus war als junger Offizier da im Osten ein paar Jahre stationiert. In der Nähe von Trepanon lag Nikomedia, das heutige Izmit in der Türkei. Das war ein wichtiges kaiserliches Zentrum, ist dann Residenzstadt im Oströmischen Reich geworden, lange bevor es Konstantinopel überhaupt gegeben hat. Und da lernt er Helena kennen. Irgendwie. Und wie gesagt, die wird keine junge Frau auf der Straße gewesen sein, dass die irgendwo in diesem militärischen Umfeld sich mit ihrer Familie bewegt hat, ist relativ wahrscheinlich. Die haben nie geheiratet, weil Constantius Chlorus, wie gesagt, Offizier war, und Offiziere unterlagen dem Zölibat. Offiziere durften in der Zeit ihrer militärischen Laufbahn nicht heiraten. Aus verschiedenen Gründen. Man hat im Römischen Kaiserreich aber sehr schnell eingesehen, dass das nicht gut ist und dass die halt Frauen haben wollen. Und deswegen hat man das Konkubinat eingeführt. Da kommt das Wort Konkubine her, das ja irgendwie ein bisschen anrüchig heute ist. Ja. Aber das war das gar nicht. Das Konkubinat war eine gesellschaftlich fest anerkannte eheähnliche Form der monogamen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die vertraglich abgesichert war, wie eine Ehe, mit dem großen Unterschied, dass die jederzeit gelöst werden konnte von beiden Seiten. Also es war so eine Vorehe quasi. Und so waren die verbunden. Und Helena geht offensichtlich mit ihm in seine Heimat, und dort in Naissos wird Konstantin geboren.
Springen wir ein bisschen weiter zu Konstantin, werden wir natürlich auch mal eine separate Folge mal aufnehmen. Konstantin war 10 Jahre lang ja auch in Trier. Mhm. Kaiser, hat von hier aus ein Weltreich regiert. Heute geht es um Helena. Mhm. Zwischen Constantius und Helena gibt es also eine Beziehung. Mhm. Konstantin wird geboren. Mhm. Die Beziehung hält auch mehrere Jahre, gemäß der Chronik. Dann aber trennen sich beide, denn der Vater ist ja zu was Höherem berufen. Constantius löst die Verbindung, weil er wird gezwungen oder überredet oder dazu bewegt, die Tochter eines damaligen Mitkaisers von Diokletian, Maximian, zu heiraten. Damit, das haben wir gerade erwähnt, steigt er selber dann auch zum Kaiser langfristig auf. Und Helena verschwindet so ein bisschen so im Nebel der Geschichte. Ja. Aber Konstantin ja nicht. Der wird ja dann auch zum Soldaten ausgebildet und folgt ja dann auch seinem Vater. Und wird dann selber dann Kaiser, ja. Jahre 306 nach Christus.
Ja.
Und da kommt die Helena wieder ins Spiel, die echte Helena.
Ja, und das ist total spannend, weil diese Trennung aus politischen Gründen, das war einfach eine Frage der Karriere. Der konnte, also Konstantius konnte Kaiser werden oder hatte das, konnte hoch aufsteigen in die höchsten Spitzen des Machtzirkels und hat dazu diese Tochter von Maximilian, manche sagen Tochter, manche sagen Stieftochter, geheiratet. Das war 286, glaube ich. Und in dem Moment war es natürlich nicht möglich, dass er weder eine andere Frau an seiner Seite hatte, noch einen Sohn. Also beide sind wahrscheinlich von Konstantius getrennt worden. Wo die bleiben, gemeinsam, vielleicht erstmal in Naissos, wo sie wohl gelebt haben, das ist alles spekulativ. Dann, haben Sie schon darauf hingewiesen, wird Konstantin am Ende seiner Teenagerzeit, so mit 18, 19 oder Anfang 20, weil auch bei ihm wissen wir nicht ganz genau das Jahr, in dem er geboren ist, nach Nikomedia geschickt, an den eben erwähnten Kaiserhof im Osten. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Wir wissen nicht, wo Helena ist, aber das liegt, wie gesagt, nur 35 Kilometer von ihrer Heimatstadt Trepanon entfernt. Warum sollte sie nicht dahin mitgegangen sein? Ob sie am Kaiserhof war in Nikomedien oder dort, 30 Kilometer entfernt, das ist eine Entfernung wie Trier Hermeskeil, das kann man sich durchaus vorstellen. Aber für uns verschwindet sie erstmal in der Versenkung der Geschichte.
Ja. Aber als Konstantin dann an die Macht kommt, 306 nach Christus in Trier, da holt er sie, ich sage ja noch immer so bei Führungen in Trier, erinnert sich dann sozusagen an seine Mutter, wie jeder gute Sohn, und holt sie dann quasi zu sich nach Trier oder doch nicht?
Das ist die spannende Frage. Wie wichtig ist Helena als Mutter in dem Moment für ihren Sohn? Wir dürfen nicht in heutigen Kategorien verwandtschaftlicher Beziehungen, und selbst heute würde nicht jeder Anfang 20-Jährige oder Mitte 20-Jährige als erstes seine Mutter zu sich nach Hause holen. Also man darf nicht zwingend davon ausgehen, oh, jetzt bin ich Kaiser, jetzt kann ich machen, was ich will, jetzt hole ich meine Mutter von was weiß ich her. Wenn man sich jetzt vorstellt, die hat in der heutigen Türkei gelebt oder die hat in Izmit gelebt. Da ist einfach ein ganz anderes Wetter, das ist ein ganz anderes Klima. Da war die gesellschaftlich eingebunden. Da hat sie in Trepanon wahrscheinlich auch noch Familie gehabt und so weiter. Warum sollte er sie nach Trier holen? Es gibt keinen Hinweis. Also wenn Helena jemals in Trier gelebt haben sollte oder auch nur gewesen sein sollte, dann zwischen 306 und 312, vollkommen richtig. Aber die Wahrscheinlichkeit halte ich ganz persönlich für relativ gering. Und archäologisch, weder archäologisch noch historisch, gibt es irgendeinen Beleg dafür.
Welche Rolle hatte sie denn dann eigentlich in dieser römischen Herrschaft? Also wie viel Einfluss hatte sie auch auf die Politik von Konstantin? Welchen Einfluss hatten Mütter und Frauen generell zu dieser Zeit?
An der Frage ist das Wort generell schwierig, weil das natürlich sehr davon abhängig war, zu welcher Schicht und Klasse eine Frau gehört hat. Helena als Mutter des Kaisers hatte schon die Möglichkeit, wir kennen viele, viele Frauen, prominente Frauen im Umfeld der römischen Kaiser, Mütter, Töchter, Ehefrauen, Schwestern, die großen politischen Einfluss ausgeübt haben. Das heißt, Helena wurde wichtiger in dem Moment, in dem Konstantin 306 überhaupt Kaiser wird und in dem er 312 Rom zurückerobert und damit Kaiser des Weströmischen Reiches ist. Das ist wahrscheinlich auch der Moment, in dem er sie zu sich nach Rom holt und er lässt Münzen prägen mit ihrem Bild. Das heißt, er macht sie bekannt und er baut sie gezielt aus, weil er ja das war, was man einen Usurpator nennt. Das war nicht vorgesehen, dass er Kaiser wird. Er hat sich den Thron genommen, weil er da war und erkämpft. Und jetzt setzt er aber alles dran, eine neue konstantinische Dynastie aufzubauen. Und mit seinen Söhnen und so weiter. Und er denkt weit in die Zukunft. Er denkt über Jahrhunderte konstantinischer Herrschaft. Und da, in dieser Situation, baut er seine Mutter Helena als Stammmutter dieser neuen Dynastie auf.
Er erhebt sie sogar zur Augusta, genau. Also zur Kaiserin. Ne?
324, 25 verleiht er ihr den höchsten Ehrentitel Augusta. Den hat damals eigentlich nur die Ehefrau des Kaisers getragen, Fausta, die war schon Augusta, und er erhebt, da kann man sich auch so ein bisschen die Stimmung in der Familie vielleicht vorstellen, die Schwiegermutter, seine Mutter an ihrer Seite zur zweiten ranghöchsten Frau des Reiches.
Sie erwähnten gerade Fausta, das ist ja die zweite Ehefrau von Konstantin. Er hatte zuvor noch eine andere Ehefrau gehabt, die ihm auch Kinder geboren hat. Und um Fausta und auch letztlich um Helena rankt sich eine Tragödie in den späteren Lebensjahren von Helena.
Die Situation bei Konstantin war ähnlich wie bei seinem Vater. Er hatte, wie gerade erwähnt, eine erste Frau, mit der er zumindest einen Sohn hatte, nämlich Crispus, seinen ältesten Sohn. Und auch er hat sich aus politischen Gründen von seiner ersten Frau getrennt und dann Fausta geheiratet, die aus dem Kaiserhaus stammte. Und so war die Konstellation. Und dann, wenige Jahre nach dieser Erhebung Helenas in den Stand der Augusta, kommen beide, Fausta, Konstantins Frau, und Crispus, sein ältester Sohn, auf mehr oder weniger rätselhafte Weise ums Leben. Beide werden ermordet. Fausta wird angeblich wahrscheinlich im Bad erstickt. Das heißt, sie ist in ihrem römischen Privatthermen zu Hause. Jemand macht die Tür zu, macht das Feuer ganz heiß und sie erstickt dort. Das ist eine Tragödie, ja, ganz richtig, ein Femizid an der Spitze der kaiserlichen Familie. Kein Mensch weiß bis heute die genauen Hintergründe. Meistens ging es dabei um Thronstreitigkeiten. Das wäre nicht die einzige Aktion in der konstantinischen Familie, gerade nach Konstantin, wo ganze Cousinsreihen und Halbbruderreihen hingemetzelt werden, um den Thron gewünschten Kandidaten zu bereiten. Und in dem politischen Kontext muss man das wohl eher sehen, als wie wir jetzt heute beschönigt oft sagen, Familiendrama. Das war ein politisches Ding. Inwiefern da Helena in irgendeiner Weise als Mitwisserin, sogar als Mittäterin oder gar als Initiatorin, das hat man alles erwogen, weil es so schön dramatisch ist, aber auch familiär eingebunden war, dass immerhin war Crispus ihr Enkel. Aber auch da, ja, auch die Römer und Römerinnen haben ihre Kinder und ihre Enkelkinder geliebt, aber an den Spitzen der politischen Gesellschaft galten andere Regeln. Auch da können wir nichts sagen.
Das ist im Jahre 326 nach Christus passiert. Ein paar Jahre später erlebt Helena dann wahrscheinlich den Höhepunkt ihres Lebens. Sie reist tatsächlich ins damalige Palästina, ins Heilige Land. Ist Helena denn damals schon Christin gewesen?
Das sind alles genau die Fragen, die man bis heute nicht beantworten kann. Auch das, Helena, die heilige Helena, die Aufrinde des Kreuzes, wir wissen nichts über ihre Verbindung zum Christentum. Wir wissen nicht mal, ob sie überhaupt Christin gewesen ist.
Echt?
Nein.
Ich bin immer davon ausgegangen, also, dass sie getauft ist und den Konstantin bekehrt hat und halb Trier noch dazu.
Man weiß das nicht. Also es gibt keine Taufurkunde der heiligen Helena. Es gibt keine Beschreibung. Also selbst in der kurz nach Konstantins Tod dann geschriebenen ersten Biografie Konstantins, wo Helena natürlich auch eine große Rolle spielt, steht, dann und dann ist Helena da und da von dem und dem getauft worden. Es steht da gar nichts drüber. Und diese Reise hat sie aber gemacht. Eine der ganz wenigen Dinge, die man ganz, ganz, ganz sicher und klar und deutlich belegen kann im Leben Helenas, ist diese Reise von wahrscheinlich Rom aus ins heute sogenannte Heilige Land, nach Palästina, nach Judäa. Und sie reist über Konstantinopel und so die Route, die später auch die Kreuzritter nehmen, und besucht nicht nur Jerusalem, sondern diverse Städte, auch heilige Stätten des Christentums. Und da wird es ganz spannend, weil diese Reise wird von Zeitgenossen genau beschrieben. Eusebius von Caesarea, der Biograf ihres Sohnes, der damals Bischof von Jerusalem war, der Konstantin und Helena persönlich kannte, der Helena wahrscheinlich begleitet hat auf dieser Reise, weil die gute Dame war, je nachdem wann, wenn wir von 250 ausgehen, 77, vielleicht sogar 79 Jahre, also kurz vor 80. Das war, und die RömerInnen sind ja sehr gerne auf dem Wasserweg gereist, weil man dann schön auf dem Schiff gesessen hat. Also, das war da nicht möglich. Das war eine ganz, ganz strapaziöse Landreise in dieser Region. Und er beschreibt das ganz genau. Und zwar zwischen zwei Polen. Sie reist im Auftrag Konstantins, um die Gemeinden, die Städte des Ostens zu besuchen und dort Gefangene zu befreien, den Truppen Geldgeschenke zu machen, gute Taten zu vollbringen. Und das ist ganz klar in einem politischen Kontext zu sehen. Weil Konstantin erst ein paar Jahre vorher, 324, den Osten erobert hat. Das heißt, seinen Mitkaiser Licinius ausgeschaltet hat. Und da sind jetzt Truppen, er ist in Rom im Westen gebunden, da sind Truppen, die paar Jahre vorher noch gegen seine Armeen gekämpft haben. Und zu denen schickt er jetzt seine kaiserliche Mutter nach der Ermordung Faustas, die ranghöchste Frau des Reiches, und die kommt und öffnet die Schatullen. Und Eusebius weist ja immer darauf hin, dass die Kohle, das Geld, das hat alles Konstantin ihr mitgegeben, sie reist im Auftrag des Kaisers. Und dann beschreibt er, sie besucht auch christliche Gemeinden, sie besucht heilige Stätten, sie will in den Fußstapfen des Erlösers stehen. Und da kommt zum ersten Mal so was Christliches rein. Helena wird beschrieben als die erste Pilgerin und sie gründet tatsächlich eigenständig mit dem Geld Konstantins zwei Kirchen, die Geburtskirche in Bethlehem und die Himmelfahrtskirche in Jerusalem. Nicht die Grabeskirche, die ist schon im Bau, da besucht sie die Baustelle.
Und da beginnt dann aus der echten Helena die legendenhafte Helena zu werden.
Ich finde die Formulierung sehr, sehr treffend, weil das ist wirklich eine Überlagerung, die dann einsetzt, weil in Jerusalem verehrt man ziemlich sicher nachweisbar seit 340 ungefähr schon ein großes Stück Holz, das vom Kreuz Christi stammen soll. Und das ist wiederum beschrieben in Pilgerinnenberichten, Klammer auf, ganz viele oder relativ überraschend viele Frauen aus teilweise von heutigen britischen Inseln, aus Westeuropa, zum Beispiel Egeria, eine wohlhabende Römerin, die reisen damals schon in der Mitte des 4. Jahrhunderts nach Jerusalem und die beschreibt, wie man am Karfreitag das Kreuz gezeigt bekommt, zum Kuss gereicht bekommt, dass man das seit ein paar Jahren aber nicht mehr macht, weil zu viele Pilgerinnen angefangen haben, das Stück herauszubeißen, um das mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, das Kreuz ist vor Helena in Jerusalem, aber jetzt fängt diese Verbindung und Überlagerung an und es entsteht wohl aus diesem Pilgerbetrieb in Jerusalem raus die Geschichte der Kreuzauffindung.
Ja, Sie haben eben schon gesagt, da wurden Stücke aus dem Kreuz rausgebrissen. Denn tatsächlich hat Helena ja jede Menge Reliquien mitgebracht. Was hat die denn alles gefunden?
Möglicherweise gar nichts. Aber durch diese Verbindung Kaiserin, Pilgerin, Jerusalem, Kirchen bauen, die Stätten verehren, an denen Jesus gewesen ist, das verbindet man mit diesem Kreuz. Und daraus entsteht die Geschichte, Helena hat suchen lassen nach Reliquien der Kreuzigung und hat das Kreuz gefunden und alles, was dazugehört. Die Nägel, die Dornenkrone, die Lanze, sogar den Stab mit dem Essigschwamm. Das war ein wunderbares Ding, wo man später immer mehr Sachen reinfüllen konnte. Und das alles soll sie zusammen mit einer großen Menge Erde vom Berg Golgatha, wo das Blut Jesus reingelaufen war vom Kreuz, nach Konstantinopel geschickt haben. Und von dort aus hat man das verteilt. Und ein Teil kam nach Rom und von da ist es dann über Europa verteilt worden.
Sie haben den Heiligen Rock vergessen, die wichtigste Reliquie des Bistums Trier.
Die habe ich mir aufbewahrt. Ich habe auch den Heiligen Matthias vergessen.
Stimmt.
Oder ausgelassen. Weil tatsächlich in diesen ersten Beschreibungen der Kreuzauffindung, die dann auch schon Ende des 4. Jahrhunderts entstehen. Da gibt es die ersten, und ich will es nicht mal mehr Quellen sagen, weil wir sind hier schon überlagernd vom Bereich der Geschichte in den Bereich der Tradition gekommen. Und ich persönlich nenne das gern Tradition, weil darauf baut dann so viel auf für die nächsten Jahrhunderte. Legende hört sich so nach Märchen an. Nein, das ist das, was die Leute damals geglaubt haben, was sie sich konstruiert haben, weil es als Tradition weitergegeben worden ist. Und da wird beschrieben, dass Helena das Kreuz findet. Und kurz später fügt man da auch die Nägel und die Dornenkrone ein. Aber der Rest entsteht an anderen Orten, also da, wo man den Heiligen Rock hat, verehrt oder verehren will, da überlegt man, wo könnte denn denn herstammen? Naja, die Helena hat ja die ganzen Reliquien der Passion gefunden, also muss das von Helena kommen.
Kommen wir mal ganz kurz, bevor wir auf den Heiligen Rock zu sprechen kommen, der hier in Trier von besonderer Bedeutung ist, nochmal auf das Kreuz zurückzukommen. Da gibt es ja verschiedene Versionen, wie dieses Kreuz, an das Jesus Christus damals gekreuzigt worden ist. Da gibt es ja mehrere Versionen. Was ist denn eine der Versionen oder Ihre Lieblingsversion, um es mal so auszudrücken?
Meine Lieblingsversion ist eigentlich die, die Helena ganz unheilig und undamenhaft zeigt, wo sie einen Juden in Jerusalem, von dem man ihr berichtet, dessen Familie, der heißt Judas Cyriakus, und dessen Familie soll über diese 350 Jahre das Geheimnis, wo das Grab, wo das Kreuz versteckt wurde.
Jetzt klingt es echt nach Indiana Jones und der letzte Kreuz sogar so.
Und meine Lieblingsfassung, weil sie eben so fies ist, ist die, in der Helena diesen jüdischen Mann in einen Brunnen, einen trockenen Brunnen werfen lässt und sagt, du kommst da erst wieder raus, wenn du es verrätst. Und das ist so ein Game of Thrones-Move. Und irgendwann gibt der nach und kommt raus, wird rausgezogen und sagt dann, da müsst ihr suchen. Und dann findet man drei Kreuze, weil, und das zeigt, wie sehr diejenigen, die damals angefangen haben, diese Traditionen zu schmieden, zusammenzustellen, immer versucht haben, nah an der historischen Wahrheit zu sein, weil in den Evangelien wird ja nicht nur einer gekreuzigt, sondern drei. Einer rechts, einer links, zwei Verbrecher an den Seiten von Jesus. Und dann hat man sich vorgestellt, okay, die Kreuze hat man alle drei zusammen versteckt. Nochmal Klammer auf, warum hat man die überhaupt versteckt? Man hätte es ja auch verbrennen können, ins Meer werfen können oder was, schreddern können. Weil das Kreuz so heilig war. Und die beiden Verbrecherkreuze hat man extra damit versteckt, um mögliche Finder, wenn Indiana Jones kommt, in Gestalt von Helena, um die in die Irre zu führen. Und Helena steht jetzt da und hat drei Kreuze und weiß aber, und deswegen ist dieser Passus der Tradition so wichtig, Gott bewahre, dass man in ganz Europa falsche Kreuzstücke verehrt, die nicht vom einzig wahren Kreuz Jesu sind. Und deswegen betet sie, es geht alles immer durch Gebet, und Gott offenbart das wahre Kreuz. Und da gibt es wieder zwei Varianten. Einmal, in dem ein kranker Mann da irgendwie ist und das Kreuz wird draufgelegt und der wird wieder, also alle drei werden draufgelegt und beim richtigen wird er gesund. Und in der krasseren Version ist es ein toter Mann, junger Mann, der wird gerade zur Beerdigung vorbeigetragen. Hille sagt, da probieren wir aus und die drei Kreuze und das einzig wahre Kreuz gibt sich zu erkennen, in dem der wieder lebt.
Und was ist dann mutmaßlich mit dem Kreuz später passiert?
Ja, sie hat dieses Kreuz in drei Teile teilen lassen. Eins für Jerusalem, eins für Konstantinopel und eins für Rom. Und da sind die drei hingekommen. Der Kreuzesbalken in Konstantinopel wurde da bis 1204 aufbewahrt und ist damals beim großen vierten Kreuzzug, als die europäischen Kreuzritter, denen das zu weit war nach Jerusalem, die haben halt Konstantinopel, die christliche Stadt Konstantinopel überfallen und haben diesen Kreuzbalken mehr oder weniger zerhackt und jeder hat Stücke an sich gerissen. Teile davon befinden sich hier in St. Matthias in Trier, die auf dem Weg aus Jerusalem hingekommen sind.
Das war doch ein Ritter, ne? Von der Mosel, ne?
Das war Ritter Heinrich von Ulmen und so gibt es verschiedenste Wege. Also das Kreuz ist dann in kleinsten Splittern überall verteilt worden, was wiederum den großen Vorteil hatte, dass man überall, wo man Splitter hatte vom Kreuz Jesu, sagen konnte, ja guck, weil wenn die da intakt geblieben wären, dann hätte es ja nirgendwo anders ein Stück geben können. Also die Geschichte bedient sich immer selbst und das finde ich sehr spannend.
Wir haben ja auch in Trier zumindest einen der Nägel, den Helena damals gefunden haben soll und der dann irgendwie nach Trier gekommen ist. Und wir haben es gerade schon erwähnt, auch noch andere Reliquien, die nach Trier gekommen sind. Auch darüber machen wir mal eine separate Folge. Reliquien sind überhaupt ein spannendes Thema und ein mächtiges Werkzeug auch gewesen von Kirchen und Klöstern im Mittelalter. Und Helena soll ja, wir haben es gerade schon erwähnt, den Heiligen Rock gefunden haben. Denn traditiongemäß, der dann halt nach Trier gekommen sei, das ungeteilte Gewand, das Jesus Christus getragen haben soll und was dann nach Trier kam. Stimmt das?
Immer die Frage, stimmt das? Im Prinzip, und das finde ich so spannend an dieser den Traditionen des Mittelalters, das, was ich in meiner Doktorarbeit eben auch von kunsthistorischer Seite untersucht habe, dass viel spannender ist, was die Menschen damals geglaubt haben und warum sie es geglaubt haben und wie das konstruiert wurde. Die Verbindung Trier, Helena, Reliquien, die kommt erst relativ spät zustande, in der Mitte des 11. Jahrhunderts, so um 1050 rum. Erscheint in Trier eine Urkunde nochmal eine Klammer auf, das Gute war ja, dass im Mittelalter man alles immer abgeschrieben hat. Das heißt, man hat eigentlich nie Originale gehabt, weil die Wikinger die verbrannt haben oder was weiß ich. Und man hat immer abgeschrieben. Und weil das Original aber nicht mehr existiert hat, konnte man ja in die Abschrift schreiben, was man wollte. Aber auch nicht ganz. Das wäre ja aufgeflogen. Man hat immer ganz fein das erweitert. Und es gab in Trier eine Urkunde, die angeblich der heilige Petrus, unseren ersten Bischöfen, Archaeus Valerius Maternus, mitgegeben hat im ersten Jahrhundert, als er sie hier nach Trier geschickt hat, um das erste Bistum zu gründen. Die war verloren gegangen und die wird dann nochmal abgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Und um 1050 wird die ergänzt um eine zweite Tradition. Und da steht dann zum ersten Mal, dass Helena, als sie aus Jerusalem zurückkam, mit diesen ganzen Reliquien in Rom war, da gehört hat, dass ihre Heimatstadt Trier, weil in Trier behauptet man auch, dass Helena von hier stammen würde, eine Tochter Triers gewesen sei, und davon haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil es eben historisch sehr abwegig ist, und dass ihre Heimatstadt Trier wieder ins Heidentum zurückgefallen ist. Das Christentum ist erloschen. Und sie geht zu Konstantin und sagt, da müssen wir was tun. Und er sagt, ja, geh zum Papst, das ist der heilige Silvester damals, hier vom Silvester. Und sie bittet den heiligen Silvester, einen Bischof auszusuchen und neu nach Trier zu schicken. Das heißt, sie ist die Neugründerin des Bistums im 4. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir zu den Reliquien. Der heilige Silvester gibt dem ausgewählten Bischof Acritius nochmal eine Abschrift dieser Urkunde mit, was mein Vorgänger Petrus deinen Vorgängern mitgegeben hat, nämlich ihr seid die mächtigsten Bischöfe nördlich der Alpen, das bestätige ich euch. Das war so kirchenpolitisch. Und Helena sagt, so, wenn du jetzt nach Trier kommst, da ist ja nichts mehr. Ich habe aber noch meinen alten Palast, den schenke ich dir, um daraus die Bischofskirche zu machen. Und guck mal, hier gebe ich dir einen ganzen Kasten voll von den Reliquien, die ich aus Jerusalem gerade mitgegeben habe. Und in dieser ersten Fassung um 1050, da steht drin, in der Lade war der Körper des heiligen Matthias. Noch gar kein heiliger Rock. Dann kommen innerhalb von vielleicht 10 Jahren mehrere neue Abschriften und der Kasten wird von Abschrift zu Abschrift immer mehr gefüllt. Dann kommt der heilige Nagel rein, nachdem Sie gerade gefragt haben. Dann kommt der heilige Rock rein und dann noch verschiedene andere Dinge.
Das heißt, wenn ich mich heute vor den Trierer Dom hinstelle, ein großer Platz, mächtige Kathedrale, und dann die Geschichte erzähle, hier unter der Kathedrale, da stand mal ein prächtiger Palast, der gehörte Helena, die war aus Trier, überhaupt, der gehörte, der Familie von Helena gehörte damals die ganze Stadt sozusagen, und nebenbei, der Palast wurde sozusagen verschenkt an die Christen, die Kathedrale draufgebaut und Helena hat alles mitgebracht, und dann stehen sie neben mir und sagen, alles fake.
Das würde ich nie machen in so einer Situation. Und es ist doch nicht alles fake. Es kommt darauf an, von welcher Helena man spricht, weil es eben nicht nur die eine Helena gab. Und das habe ich in meiner Doktorarbeit untersucht. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Ja, es gab einen Palast, eine sehr prächtig ausgestattete Villa, die abgerissen wurde, um Teile des Domes zu bauen. Davon sieht man diese großartigen Deckenmalereien im Dommuseum. Die Entdeckung dieser Deckenmalereien war so sensationell, weil es die sonst nirgendwo auf der Welt sowas gibt, und die Entdeckung dieses Palastes, dass man seitdem, also seit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, das quasi behandelt hat wie eine self-fulfilling prophecy irgendwie. Aber wir haben einen Palast, aber wir haben diese Tradition, ah, das ist der Palast der Helena, und auf den Bildern, da ist auch eine davon, ist die Helena. Und ich glaube, das muss man sehr viel differenzierter sehen, vor allem, weil Helena wahrscheinlich nie in Trier gewesen ist, also weil wir es nicht wissen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, das wäre ein wissenschaftlicher Ringschluss, Ringtrugschluss, zu sagen, aber wir haben dort den Palast. Also muss ja, von dem Palast wissen wir erstmal gar nichts. Hier kommen wir ins 9. Jahrhundert, und zwar ziemlich genau in die Mitte des 9. Jahrhunderts wieder, 850, 849 ganz genau, ziehen zwei Mönche aus dem Kloster Hautevilliers in der Champagne in Frankreich nach Rom, um eine tolle Reliquie für ihr Kloster zu erwerben. Das ist damals neu gebaut worden. Und wenn man jetzt so einen Heiligen dahin holt, dann hat man einen Patron, dann zieht man PilgerInnen an und dann kommt Geld und so. Also die waren auf der Suche. Und Rom um 850 war eine offene Stadt. Die ganzen Heiligengräber, die Katakomben und sowas, das lag alles außerhalb. Da konnte man sich relativ frei bedienen. Und die zieht aber einen Ort an, die gehen nämlich zum Mausoleum der Helena, von dem wir wissen, dass Helena damals dort in Rom bestattet wurde. Die brechen den großen Porphyr-Sarkophag auf, der heute noch existiert und in den Vatikanischen Museen steht, und nehmen die Knochen raus, die sie kriegen können, und nehmen die mit nach Hautevilliers.
Die haben die geklaut?
Die haben die geklaut. Eiskalt. Die Römer behaupten damals direkt und bis heute, nee, die haben nur ein bisschen mitgenommen, wir haben das Grab noch hier. Es gibt ein Helena-Grab in Rom in Santa Maria Naracoeli, das ist da direkt am Kapitolsplatz links. Und in Hautevilliers sagt man jetzt, nee, wir haben das. Und man will, wie gesagt, da jetzt eine Pilgergeschichte drum aufbauen. Und deswegen braucht man eine Vita, man braucht eine Biografie der Helena. Und da wird es wieder ganz spannend. Das macht man wirklich auf einer wissenschaftlichen Basis. Das heißt, man fängt an, alles zu sammeln, was man irgendwie über die Helena finden kann. Eusebius von Caesarea in der Konstantin-Biografie und so weiter und die Geschichte der Kreuzauffindung. Und man macht aber sogar Quellenstudien vor Ort offensichtlich. Weil um 850, also kurz danach, wird ein Mönch, Altmann, aus dem Kloster Hautevilliers hier nach Trier geschickt. Weil man wohl in Hautevilliers weiß, und deswegen ist die Trierer Tradition, muss älter sein und relativ bekannt gewesen sein, dass Trier irgendwie mit Helena verbunden ist. Und diese Beschreibung, die gibt es. Der Altmann von Hautevilliers ist hier in Trier und schreibt dann, das sind die ersten Sätze seines Werks, seines Auftragswerks, der Biografie, Helena oriunda est Treverensis. Helena ist aus Trier hervorgegangen. Und war die Tochter einer sehr reichen Familie, der fast die ganze Stadt gehört hat. Und da hat sie einen großen Palast gehabt. Und diesen Palast hat sie dem Bischof Acritius geschenkt. Und der war ganz großartig. So. Und dann schreibt er, ist natürlich Latein, was man heute noch daran sieht. Also er führt einen damals sichtbaren Beweis an. 850 ist gut 30 Jahre, bevor die Normannen die Wikinger-Trier komplett zerstören. Und das zerstören unter anderem, was Altmann noch gesehen hat, nämlich den Kernbau des spätantiken Domes, der im 6. Jahrhundert wieder aufgebaut worden war. Und offensichtlich ganz viele spätantike Reste der Originalausstattung noch hatte. Und er beschreibt einen großen Saal, wie die Thronsäle von Salomo und Ahasver in der Bibel, mit Wänden aus Glas, teilweise golden. Da beschreibt er spätantikes Glas- und Goldmosaik, wie man das in den letzten Jahren erst noch bei Nachgrabungen dort gefunden hat oder vorher schon gefunden hat. Das kann man heute im Dommuseum sehen. Also der steht wohl in diesem Raum, der in nichts aussieht wie eine damalige frühchristliche dreischiffige Basilika, sondern ein riesiger thronsaalmäßiger Palastsaal, eine Palasthalle ist. Und dann sagt er, hier, das sieht man doch, das stimmt, was man sich erzählt, das war der Palast der Helena.
Das heißt, die haben sich das nicht unbedingt selber erfunden, sondern die sind quasi mit deren eigenen Rückschlüssen dazu gekommen, dass das so stimmen muss. Das heißt, wir haben also eine echte Helena, die über die Jahrhunderte hinweg zu einer Helena wird, die quasi eine sehr ausgeschmückte Geschichte hat, an der vieles rangehängt wird. Wenn das die echte Helena gewusst hätte, die ja nur ein paar Jahre nach dieser Pilgerfahrt ja gestorben ist, wer weiß, was sie darüber denken würde. Sie ist ja eigentlich doch dann auf eine sehr hohe Position gebracht worden.
Ja, und im Fall von Trier, das würde ich gerne noch gerade ergänzen, wäre sie vielleicht sogar stolz gewesen, weil, und Sie sagen das ganz richtig, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dieser Aspekt, die Leute haben sich das nicht aus den Fingern gesogen, um andere Leute zu betrügen, sondern man hat viel Aufwand betrieben. Der ist aus der Champagne hier hingereist, um Quellenforschung zu betreiben. Und das geht jetzt noch weiter. Wenn man damals Helena gesagt hat, dachte man natürlich schon Mitte des 9. Jahrhunderts an unsere Helena. Das ist übrigens ziemlich genau die Zeit, in der Helena in der Westkirche zum ersten Mal als Heilige auftritt. In einer Allerheiligen Litanei, auch so um 850, wird sie zum ersten Mal geführt als Heilige. Es gab nie eine Heiligsprechung. Es ist einfach sie als Mutter des ersten christlichen Kaisers und als Auffinderin des Kreuzes in den Status gekommen. Aber jetzt kommt der für mich faszinierendste Teil. Es gibt ja heute noch diese ganzen Flurnamen oder so Hausnamen in Dörfern, wo Namen, topografische Namen, uralte Erinnerungen tragen an Dinge oder an Personen, die da mal gelebt haben, Dinge, die da mal waren. Und es gab eine Helena, die höchstwahrscheinlich in Trier, im Kaiserpalast von Trier, vielleicht sogar in diesem Palastteil gelebt hat. Und das war die jüngere Helena. Das war die jüngste Tochter von Konstantin, der hat mehrere Kinder gehabt, die nach ihrer Großmutter Helena benannt wurde. Und die hat in Mailand geheiratet und ist mit ihrem Mann höchstwahrscheinlich nach Trier zurückgezogen. Und jetzt stellt man sich vor, der Altmann kommt nach Trier, weil er ja gehört hat, da gibt es eine Verbindung zu Helena. Und die Leute in Trier sagen, ja, hier, man sieht das ja, Palast. Und hier hat mal die Helena gewohnt. Aber sie haben eine ganz andere gemeint. Die Enkelin war längst vergessen, der Name ist aber geblieben und ist automatisch auf die viel prominentere Großmutter übertragen worden. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass der Schlüssel der Trierer Helena-Tradition.
Noch mehr übrigens zum Thema könnt ihr übrigens auch in der schon vorhin von Michael Friedrich erwähnten Doktorarbeit aus seiner Feder nachlesen. Die kann man im Internet abrufen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Denn diese Helena-Tradition beschränkt sich auch gar nicht auf Trier. Die beziehen auch noch ganz andere Städte ein, wie Köln, Xanten, natürlich auch Rom. Also es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie sehr dieser Kult um Helena, beziehungsweise die Rückbesinnung auf Helena ja auch solche Kreise gezogen hat, ne? Ganz abgesehen davon, dass nicht nur das Kreuz gefühlt an jedem Ort in Westeuropa zu finden ist, sondern auch der Heilige Rock ist, glaube ich, mehrmals irgendwo aufzufinden gewesen und die Nägel ja auch, ne? Aber ein anderes Thema.
Auch, weil man Reliquien reproduzieren konnte, vermehren konnte, indem man sie aneinander gerührt hat. Den Heiligen Rock gibt es wirklich nur einmal. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Stadt gäbe, die das beanspruchen würde. Das waren wir. Da hat man sich halt was besonders Gutes ausgedacht. Ein Unique Selling Point, wird man das heute im Marketing nennen. Da waren die Trierer im Mittelalter schon sehr raffiniert.
Wo sind denn eigentlich jetzt die Überreste der Helena, der echten Helena, nach all diesen Jahrhunderten der Legendenbildung und Traditionen und Überlieferungen, vielleicht auch missverständlichen Überlieferungen, wo sind denn eigentlich die Knochen der Helena eigentlich zu finden? Mhm. Sie ist ja in Rom begraben, aber wir haben gerade schon so angedeutet bekommen, die sind irgendwie geklaut worden.
Ja.
Und wir haben doch den Kopf in Trier.
Wir haben in Trier einen Teil des Schädels, und zwar komplett, aber der Unterkiefer fehlt, aus irgendwelchen Gründen. Der ist wiederum sehr, sehr, sehr spät nach Trier gekommen. Trier hat bei dieser ganzen Helena-Tradition, wenn man sich fragt, seit wann wird Helena denn in Trier verehrt? 1092 wird im neu erbauten Ostchor der Altar in der Krypta der heiligen Helena geweiht. Eigentlich, das ist das erste Mal, dass man Helena als verehrte Heilige in Trier fassen kann. Also auch relativ spät eigentlich. Und in diesem Altar, eigentlich war es Regel, dass ein Altar bei seiner Weihe eine Reliquie des jeweiligen Patrons der Patronin eingemauert bekam. In diesem romanischen Altar hat man aber offensichtlich keine Reliquie gefunden. Und dieser gerade erwähnte Schädel, der kommt erst 1364 in den Dom und ist damals die erste und dann gleich die prominenteste Reliquie, die man von einem oder einer Heiligen haben kann, weil der Kopf halt das Wichtigste ist. Dann kommt so Hand, Arm und dann kommen die anderen Körperteile. Aber der Kopf ist halt mega wichtig und auch das ist spannend. Wo kommt der her? Wir wissen es nicht. Es gab hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder Rom oder Hautevilliers, beide hätten diesen Kopf nicht hergegeben. In den Dom kommt der Helena-Schädel 1364 als Geschenk des damaligen Trierer Erzbischofs Kuno von Falkenstein an den Trierer Dom und die Bevölkerung der Stadt Trier. Und dazu muss man wissen, ohne zu weit auszuholen, dass dem vorangegangen waren mehrere Jahre oder längere Jahre der erbitterten machtpolitischen Auseinandersetzung, auch teilweise gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen der Stadtbürgerschaft Triers und diesem Erzbischof Kuno von Falkenstein. Und er schenkt nun diesen Schädel und behauptet, er hätte ihn von Kaiser Karl IV. Geschenkt bekommen. Das ist große europäische Politik. Karl IV. War der große Luxemburger Kaiser. Sein Großonkel Balduin von Luxemburg war bis kurz vorher 25 Jahre, 30 Jahre lang Erz oder noch länger Erzbischof von Trier. Also wir waren direkt mit dem Kaiserhaus verbunden und jetzt stirbt der und Kuno von Falkenstein ist nicht mit denen verbunden und man könnte sich vorstellen, dass Karl IV. Wirklich ihm diesen Schädel geschenkt hat, um den politisch an sich zu binden. Aber Karl IV. War der größte Reliquiensammler seiner Zeit. Der war ein großer Helena-Verehrer. Nie im Leben hätte der eine Reliquie dieses Ranges aus der Hand gegeben. Also, der Erzbischof denkt sich was aus. Er kann die Bürgerinnen der Stadt befriedigen, weil er kriegt vom Papst Ablässe darauf. Das hat also große Vorteile, diesen Schädel zu haben. Er suggeriert die enge Verbindung zum Kaiser. Also, das war immer auch politisch eingebunden.
Herr Friedrich, spannende Geschichten rund um Helena, sowohl die echte Helena, die wie gesagt ein paar Jahre nach der Kreuzesausfindung dann tatsächlich im hohen Alter gestorben ist und in Rom dann beigesetzt wurde und die legendenhafte Helena, die bis heute ja auch quasi weiter existiert. Vielen Dank für die ganzen Ausführungen.
Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht.
Ja, mehr Infos zum Thema Helena und auch den Reliquien im Trierer Dom findet ihr auf volksfreund.de. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das wie immer gerne per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.